Ja, besten Dank, lieber Theodor, und alle, die jetzt diese Traumakonferenz unterstützen, dass das möglich ist, und besonders natürlich auch die Teilnehmer. Ich habe auf meinem Laptop jetzt stehen, dass 313 Teilnehmer inzwischen zugeschaltet sind. Und ich nehme das gern auf, diese Fragehaltung, die Theodor angesprochen hat. Und der Titel meines heutigen Beitrags ist ja auch eine Frage: Was ist ein Trauma und was nicht? Und ich werde darauf zurückkommen, weil Sie haben ja auch alle bei der Anmeldung eine Frageliste bekommen, damit die Referenten und Organisatoren einen Eindruck haben, von welcher Situation aus sie und von welchem Interesse aus sie das jetzt teilnehmen an dieser Traumakonferenz, ob das mehr ein professionelles Interesse ist oder eine persönliche Betroffenheit oder eben auch beides. Und dazu möchte ich nachher noch etwas mehr zu mir ausführen. Und ich habe auch etwas, was ich zunächst vortragen möchte, was sehr geläufig ist, einen Spruch von Rudolf Steiner, und habe kurz jetzt vor dieser Online-Präsentation noch etwas sehr Interessantes gelesen. Zur Ruhe hat Rudolf Steiner am Abend, als das Goetheanum das erste verbrannt ist, also die Silvesternacht am 31. Dezember 1922, hat er einen Vortrag gehalten, wo er erklärt hat, wie kommt man zur Ruhe im Kopf. Und das Überraschende ist, dass er gesagt hat, zur Ruhe im Kopf kommt man durch Bewegung. Und zwar differenziert: Wenn man die eine Körperhälfte bewegt, dann bringt man Ruhe in den anderen Kopfhälfte, also von der rechten in die linke Seite und umgekehrt. Und das, denke ich, ist vielleicht wie ein Schlüssel für alles das, was in den Therapien gemacht werden, die eben auch den Körper mit aufgreifen. Und jetzt bin ich eben nicht der Spezialist für die Körperbewegungen. Lasse das lieber den Menschen, die immer damit arbeiten, und möchte eben diesen Spruch vortragen, den Rudolf Steiner übermittelt hat. Der heißt: Ich trage Ruhe in mir. Und Sie können das auch in den verschiedenen Sprachen jetzt auch sehen. Ich trage Ruhe in mir. Ich trage in mir selbst die Kräfte, die mich stärken. Ich will mich erfüllen mit dieser Kräftewärme. Ich will mich durchdringen mit meines Willensmacht. Und fühlen will ich, wie Ruhe sich ergießt durch all mein Sein, wenn ich mich stärke, die Ruhe als Kraft in mir zu finden, durch meines Strebens Macht. Jetzt komme ich zu dieser Frage zurück: Was ist Trauma und was nicht? Und ich versuche aufzuzeigen, dass man vielleicht durch das, was man persönlich erlebt hat, deutlicher werden kann, was für eine Beziehung man zu diesem Thema hat, und vielleicht durch Berichte jetzt eine ganz persönliche Darstellung, dass man da vielleicht auch noch zu anderen Zusammenhängen kommt, allenfalls gerade die therapeutisch Tätigen, dass sie vielleicht noch andere persönliche Beziehung entdecken zu diesem Thema. Und ich will das etwas ausführlicher machen aus meiner beruflichen Geschichte. Und die fängt damit an, dass ich das Glück hatte, in Heidelberg Medizin studieren zu können. Ich war dort Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Und in Anfang der 80er Jahre habe ich eine Dissertation, also eine Doktorarbeit gearbeitet über die Vorerkrankungen von Krebspatienten. Und das Interessante war, dass eine Diagnose dann auffiel, die heute gar nicht mehr geläufig ist, so in dieser Formulierung, die man dazu mal vegetative Dystonie nannte, die eben sehr häufig aufgetreten war vor einer Krebserkrankung. Heute wird man sagen, das sind psychosomatische, funktionelle, organische Störungen, also Störungen vom Herzkreislauf, vom Verdauungssystem, aber auch, ich könnte sagen, nervöse Störungen, Unruhe, Stress, Störungen, die zu Arbeitsunfähigkeit führen können. Und damals sehr verbreitet in Europa, auch durch regelmäßige Kurbehandlungen behandelt wurden. Und das Auffällige ist, dass es in dieser Zeit eigentlich keine Begegnung gab mit Patienten, die eine Traumadiagnose bekamen, weil diese Diagnose wurde nicht im Zusammenhang mit einer Traumaerkrankung verstanden. Dann Ende der 80er Jahre konnte ich in einer anthroposophischen psychiatrischen Klinik arbeiten und dort die Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl kennenlernen in der praktischen Tätigkeit. Und ich denke, viele wissen den Hintergrund von Viktor Frankl, der als Wiener Neurologe und Psychotherapeut Überlebender des Holocaust war und nach der Lagerentlassung als erstes ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen, was auch heute noch ganz aktuell ist. Und auch in dieser Zeit in der psychiatrischen Klinik gab es keine Traumadiagnosen. Das nächste war dann, dass ich Anfang der 90er Jahre in Berner psychiatrischen Universitätskliniken tätig war, wo man zwar Einzelpatienten begegnete, die eine Traumadiagnose hatten, vor allen Dingen mit einem Holocaust-Hintergrund, also Holocaust-Überlebende waren, meist aus dem europäischen Osten. Und in dieser Zeit habe ich mich mit systemisch-humanistischer Therapieausbildung auch beschäftigt, weil deutlich wurde, dass individuelle Erkrankungen sehr häufig Zusammenhänge haben mit dem ganzen familiären oder vielleicht auch gesellschaftlichen Zusammenhang. Und dass das wichtig ist, das Umfeld der Patienten auch mit in die Behandlung einzubeziehen. Nun, Ende der 90er Jahre begann ich dann in einer eigenen Praxis und dort begegnete ich erstmals Frauen, die Traumapatientinnen waren, vor allen Dingen durch sexuell bedingte Traumata. Und als Literatur begegnete ich zuerst amerikanische Literatur Und ein Titel ist sehr sprechend, weil diese traumabetroffenen Frauen, die wurden als Überlebende bezeichnet. Auch im Text, nicht nur als Buchtitel, wurde immer der Name benutzt, die Überlebende. Dann durch diese Erfahrung bedingt wurde es mir deutlich, dass es notwendig war, eine traumaorientierte psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Und die fand ich dann bei Frau Professor Redemann. Der Name dieser Traumatherapie heißt psychodynamisch-imaginative Traumatherapie. Und psychodynamisch bedeutet in der Psychotherapie so viel wie analytisch. Also diese Tradition, die von Sigmund Freud und anderen begründet wurden, dass man in einem analytischen Konzept arbeitet. Und das Besondere war oder ist, dass dieses verbunden ist mit dem Imaginativen, also dass bildhafte Übungen oder bildhafte Erlebnisse bei den Betroffenen in die Therapie mit einbezogen werden. Und diese Art von Traumatherapie ist besonders geeignet für Menschen, die eine sogenannte komplexe Traumastörung entwickelt haben. Das unterscheidet man so, dass man sagt, es gibt wie einfache, das heißt nicht, dass sie nicht schwierig sind, aber einfache Traumatisierung, das heißt, wo ein bestimmter Moment oder wenige bestimmte Momente zu einer Traumaerkrankung führen. Und bei diesen komplexen Traumastörungen ist es so, dass mehrere Faktoren über lange Jahre oder wiederholte verschiedene Traumatisierungen vorhanden sind, die dann auch noch andere psychische Störungen auslösen können, wie Ängste oder Depressionen. Dann mein nächster Schritt war etwa ab 2005, dass ich mich engagiert habe für das anthroposophische Verständnis für Stresskrankheiten, die posttraumatische Belastungsstörung, so wie sie im Deutschen genannt wird, ist ja geläufig als Posttraumatic Stress Disorder, also die gehört natürlich auch dazu. Und nicht nur das Verständnis, sondern auch Impulse weiterzugeben zur Therapie von diesen Störungen. Aus dem haben sich dann auch die Publikation von Artikeln und Büchern entwickelt, die man auch findet, jetzt im deutschsprachigen oder zum Teil übersetzt, auf der Webseite achtsamwerden.ch. Und das ging dann weiter, etwa ab 2010, dass ich noch eine weitere Therapieausbildung machen konnte, die achtsamkeits- und werteorientiert ist und im Englischen abgekürzt heißt ACT, also Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die auch zur Traumatherapie benutzt werden kann. Und was dann ab 1915 noch viel mehr deutlich machte, auch für meine eigene Geschichte, war ein Buch von Luise Redemann, Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie. Dort entdeckte ich, dass das, was ich anfangs sagte, diese Diagnose vegetative Dystonie, sehr wohl als Trauma Diagnose verstanden werden kann. Und mit dem konnte ich auch bei mir selber entdecken, dass es Erscheinungen gibt, die auch bei Traumastörungen auftreten. Der Begriff ist Derealisation oder man sagt im Deutschen Fremdheitsgefühle. Ja, und das kann ich mir eigentlich nur erklären dadurch, dass diese Trauma eben nicht nur bei den Menschen wirken können, die sie direkt erleben, sondern dass es auch transgenerational, also wie das in dem Titel des Buches heißt, bei Kriegskindern, also Kindern, die im oder nach dem Krieg geboren sind oder Kriegsenkel, eben die klar nach dem Krieg geboren sind, auftreten können. Und ab dieser Zeit hatte ich auch Gelegenheit, an verschiedenen Orten in der Schweiz öffentliche Vorträge, zum Teil auch zusammen mit Theodor Hundhammer, zu halten über das Thema von Traumadynamik und auch in Artikeln, auch im Zusammenhang der medizinischen Sektion am Goetheanum oder im Merkurstab veröffentlichen zu können. Ja, soweit will ich doch jetzt abrunden von meinen eigenen Bezugspunkten und will dann weitergehen zu den Vorlagen, die jetzt als PowerPoint-Vorlage gezeigt werden können. Wobei wir ausgewählt haben, dass wir die Vorlagen jetzt der schriftlichen in Englisch auswählen, weil die meisten Teilnehmer wahrscheinlich Englisch verstehen und alle diejenigen, die eben das Englische jetzt nicht lesen können, die können, so wie Theodor das anfangs erklärt hat, in den Proceedings auch die Tafeln sehen in allen den Sprachen, in denen das jetzt übersetzt wird. Und ich will auch darauf hinweisen, dass diese Präsentation, die ich jetzt mache, alle frei zugänglich sind im Internet und nicht Copyright irgendwie geschützt sind. Also das heißt, wenn Sie sich interessieren und weiter schauen wollen, dann finden Sie sicher auch zu diesen Begriffen entsprechende Literatur auch noch im Internet, ohne jetzt irgendwie Bücher kaufen zu müssen. Ja, jetzt darf ich bitten, das Erste zu zeigen, Theodor. Also diese erste Dokumentation zeigt eine Spannweite von verschiedenen Begriffen. Also wir haben erst den Begriff der Resilienz, dann den Begriff der Erholung, dann die posttraumatische Belastungsstörung und dann das posttraumatische Wachstum oder, wie es besser eigentlich übersetzt ist, die posttraumatische Reifung. Und der Begriff der Resilienz, der ist in den letzten Jahren auch sehr populär geworden. Es gibt einen Kollegen, Psychiater, der die psychiatrischen Institutionen in Kanton Fribourg, das ist hier in der Schweiz ein Kanton, der Nachbarkanton vom Kanton Bern, leitet Gregor Hasler. Und der hat 2017 ein Buch veröffentlicht, Resilienz, der Wir-Faktor. Gemeinsam Stress und Ängste überwinden, wo es auch um die Frage der posttraumatischen Belastungsstörung geht. Ja, und er stellt besonders heraus, dass der Umgang mit traumatischen Ereignissen sehr stark abhängig ist, nicht nur von den Möglichkeiten der einzelnen Person, sondern wie die einzelne Person getragen ist von ihrem Umfeld. Und in dieser Darstellung kommen ja die Begriffe psychische Funktionalität und dann traumatisches Ereignis. Und jetzt könnte man fragen, was ist gemeint mit diesem Begriff psychische Funktionalität? Und allgemein könnte man sagen, eine durch Stresssituation ausgelöste Erschöpfung, die dann zu Vermeidungsverhalten führt, führt dann weiter zum Verlust eines werteorientierten Handelns. Und eben bei der Darstellung der Resilienz ist es so, dass man sehr viele Fähigkeiten hat oder eben auch unterstützt wird von außen, dass diese psychische Funktionalität durch den traumatischen Anlass, durch das Ereignis nur kurz geschwächt wird und bald wieder dieselbe Funktionalität erreicht werden kann. Und ja, wenn wir schon darauf hinweisen, dass diese Umgebung eben sehr große Rolle spielt, dann kann man zum Beispiel schauen, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher so ein Ereignis trifft, dass das sehr abhängig ist, wie die Umgebung darauf reagiert oder damit umgehen kann. Und das gibt natürlich die Möglichkeiten, die dann zum Beispiel die Traumapädagogik haben kann, dort zu intervenieren und eine Besserung in der Gruppe erreichen zu können. Und es gibt da leider ein Beispiel, wo man meinte, man könnte mit Sofortinterventionen sehr viel leisten oder unterstützen, dass keine Erkrankungen entstehen, zum Beispiel bei Naturkatastrophen. Und dieses Debriefing, wie das bezeichnet wird, zeigte sich, dass das eben mehr schaden kann, als es nützen kann. Und das ist vielleicht auch ein Anlass, kurz noch zu sagen, bei diesen traumatischen Ereignissen
Harald,
kann man...
Harald, ja? Kannst du kurz sagen, was du mit Debriefing meinst, bitte?
Ja, also das heißt, dass man die Menschen zwingt, quasi möglichst viel sich auseinanderzusetzen mit dem Erlebnis und viel darüber zu sprechen. Das ist so der psychologische Ansatz vom Debriefing. Und dass man eben festgestellt hat, dass es viele Menschen gibt, die einfach Ruhe brauchen und nicht die Konfrontation mit ihrem Erlebnis, um das besser bewältigen zu können. Oder eben auch positive Erfahrungen machen können, um das zu überwinden. Ja, danke für die Nachfrage, Theodor. Eben von den generellen Ursachen kann man unterscheiden, dass es ja Naturkatastrophen gibt, die traumatisch wirken können oder durch Menschen veranlasste verletzende Ereignisse im seelischen oder im körperlichen Bereich. Und da muss man vielleicht auch allgemein noch hinweisen darauf, wie das in der Medizin gebraucht wird, der Begriff von Trauma, dass man auch in der Körpermedizin, in der somatischen Medizin eben davon spricht, dass es eine Traumatologie gibt in der Chirurgie, zum Beispiel in der Unfallchirurgie, das bezeichnet man auch als Traumatologie. Also wenn man da etwas sucht, muss man sehen, dass man die Begriffe von einem Psychotrauma oder eben von einer posttraumatischen Reaktion oder Störung eingibt, damit man in den richtigen Zusammenhang kommt. Jetzt bei dem nächsten Teil in dieser Darstellung, wo es um die Erholung geht, ist dargestellt, dass man eine akute, das wird man sagen, akute posttraumatische Reaktion hat, die eben sehr schnell auch wieder verschwindet. Und dort kann man es vielleicht mit einem anderen Konzept noch verbinden, dem Konzept der Salutogenese. Also in Deutsch kann man das übersetzen als Gesundheitsentstehung. Es ist ein etwas spezieller Begriff, weil Saluto kommt, so viel ich weiß, aus dem Lateinischen und Genes aus dem Griechischen. Also das ist ein Kunstwort, das von Aaron Antonovsky geprägt worden ist. Und er zeigt deutlich, was wichtig ist, um zu einer Erholung zu kommen in diesem Konzept. Er nennt das, was erreicht werden sollte, ein Kohärenzgefühl. Und das, bedeutet, mit dem Leben verbunden zu sein. Jetzt ist jemand Englisches in der Linie. Ja, jetzt ist gut. Dieses Kohärenzgefühl bedeutet, dass der Mensch braucht ein Gefühl von Verstehbarkeit, ein Gefühl der Handhabbarkeit und ein Gefühl der Sinnhaftigkeit. Und im Englischen wird das jeweils übersetzt mit Sense of. Also das deutsche Wort Gefühl ist vielleicht nicht ganz treffend für das, was angesprochen wird. Aber wenn man eine akute, traumatische Situation betrachtet, dann wird man finden, dass die Person eben nicht verstehen kann, was sich jetzt ereignet hat, warum sie von diesem Ereignis getroffen ist. Sie hat auch nicht die Möglichkeit, etwas Aktives zu machen. Also die Handhabbarkeit, und das heißt auch die Fähigkeit, dass Hilfe von außen kommt. Also dieses Sense of habe ich nur gemeint, es ist jetzt gerade eine Frage gekommen, dass man das im Englischen so übersetzt. Und im Deutschen sagt man eben Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit oder der Sinnhaftigkeit. Und eben diese akute traumatische Situation bedeutet auch, dass man das eben meist nicht mit einem Sinnhaftigkeit verbinden kann. Und wenn man diese Qualitäten eben verbessern kann, dann ist es eben möglich, aus dieser akuten Stresssituation wieder herauszukommen. Jetzt beim nächsten, bei diesem C-Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung, ist es eben so, dass die Menschen nicht so schnell aus dieser Situation herausfinden, sondern dass dieser Belastungssituation eben noch lange andauert. Und das ist ein Phänomen, dass es die Diagnose im europäischen Bereich eigentlich erst ja vielleicht Anfang der 90er oder allenfalls Ende der 80er Jahre überhaupt gab in der Psychiatrie. Wobei in USA das schon länger geläufig war, und zwar mit dem DSM, dem Diagnostical and Statistical Manual der APA, also der amerikanischen Psychiatriegesellschaft, war dies schon länger geläufig, diese Diagnose. Aber auch zu dieser Zeit fand man erst diese Formulierung als Post-Traumatic Stress Disorder. Ja, von dem her ist es aber auch nicht verwunderlich, wenn Sie zurückdenken an das, was ich erzählt habe aus meiner beruflichen Karriere, dass man diese Begriffe eben selbst in der Universitätspsychiatrie gar nicht vorgefunden hat in den 80er Jahren, dass es gar nicht geläufig war, diese Begriffe so zu verwenden. Und dass die Forschung sicher eben mit diesem Krankheitsbegriff vor allen Dingen im englischsprachigen Bereich schon eingesetzt hatte, wo das im deutschsprachigen Bereich noch gar nicht üblich war. Und jetzt zum Letzten, das ist vielleicht etwas Erstaunliches, dieses posttraumatische Wachstum, oder im Deutschen ist das eigentlich durch Merker vor allen Dingen üblich geworden, dass man nicht von Wachstum, sondern von posttraumatischer Reifung spricht. Und dieses Konzept kommt aus den 90er Jahren, auch aus dem amerikanischen, von Chetty und Calhoun, und meint, dass es eben Reifungszustände geben kann, gerade nach schweren, akuten oder auch posttraumatischen Krankheitsverläufen, wo die Menschen eine größere Persönlichkeitsreifung und Entwicklung erzielen können, als sie vor diesem Ereignis hatten. Ich werde später bei dem dritten Teil meiner Präsentation im März dann auch noch darauf zurückkommen, sodass ich jetzt hier nicht weiter darüber ausführen möchte. Also was Sie aus allem eigentlich sehen können, ist, dass das Thema ein sehr komplexes Thema ist. Und bestimmend, ob sich eine Krankheit entwickelt aus einem traumatischen Ereignis, ist vor allen Dingen bestimmt durch die Bewältigungsmöglichkeiten des Einzelnen und seiner Umgebung, dass das sehr stark davon abhängig ist und dass man eben aufpassen muss, einfach zu sagen, ja, das ist jetzt dieses Ereignis und das ist die Causa, die Ursache, und dann gibt es die Erkrankung. Das ist also sehr viel vielschichtiger zu verstehen. Trotzdem geht die neuere Forschung natürlich auch daran hin, dass sie schaut, wie ist das Risiko, eine solche Erkrankung zu bekommen. Und das ist auch deutlich, dass das Risiko mit der Häufigkeit steigt, die ein Mensch eben mit der Begegnung von traumatischen Ereignissen hat. Also es gibt natürlich auch einen Zusammenhang, aber viele Menschen haben Situationen begegnet, die zu posttraumatischen, akuten oder lange andauernden Stresserkrankungen führen können, aber sind trotzdem nicht erkrankt, wo man eben sagen muss, sie haben eine hohe Resilienz sodass sie nicht erkrankt sind. Ja, das führt weiter zu der Frage, was sind eigentlich Traumaursachen? Dann können wir das nächste Schema noch sehen. Und das Spannende, ja, was ich dabei erlebt habe, ist, dass eigentlich alle diese Faktoren, die jetzt kommen, dass die eigentlich nur beschrieben sind unter diesem Thema der posttraumatischen Reifung bzw. posttraumatisches Wachstum. Es ist auch, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, der noch wichtig ist. Es ist eben auch so, dass bei posttraumatischen Störungen das auch längere Zeit nach dem Ereignis noch auftreten kann, besonders wenn eben ein zusätzliches Ereignis, was vielleicht mit diesem ersten Trauma gar nichts zu tun hatte, also zum Beispiel ein Unfall, eine körperliche Verletzung, auch dazu beitragen kann, dass ein früheres Psychotrauma wieder aktualisiert wird und daraus eine posttraumatische Erkrankung werden kann. Und bei diesen Aufstellungen jetzt der Gründe sieht man deutlich, dass eigentlich nur die ersten drei Punkte von der Psychiatrie offiziell anerkannt sind als eben sogenannte Psychotrauma oder Psychotraumatisierung. Und die weiteren Punkte gehören nicht in diese Definition des Psychotraumas hinein. Aber ich will sie trotzdem eben aufführen, dass man eben auch daran denkt, dass andere Erkrankungen oder Ereignisse im medizinischen Bereich Anlass sein können für eine Traumaerkrankung. Ich will jetzt da noch näher drauf eingehen. Und natürlich ist das deutlich leider so, dass vor allen Dingen die Erkrankungen ausgelöst sind, entweder durch Kriegserlebnisse, durch Lager oder Geiselhaft oder eben auch durch sexuelle Angriffe oder sexuellen Missbrauch. Das sind schon die häufigsten Ursachen für die Erkrankung, die als Psychotrauma erklärt werden. Aber auch Trauererlebnisse, Verlusterlebnisse oder im DSM-5 ist es jetzt in der amerikanischen Definition sogar besonders bei Kindern so definiert, dass wenn Kinder erfahren, dass ihre Eltern oder nahe Bezugspersonen solche traumatischen Erlebnisse durchgemacht haben, dass das auch zu einer Traumastörung führen kann, ohne dass das Kind selbst diese Traumatisierung erlebt hat. Also etwas Ähnliches vielleicht wie auch bei dieser transgenerationalen Traumatisierung, die ich anfangs erwähnte. Und jetzt bei diesen anderen Erkrankungen kann man sehen, dass diese typischen Traumareaktionen, ich komme dann gerade noch dazu, eben auch häufiger auftreten können. Also zum Beispiel eine rheumatische Arthritis heißt, das ist eine Autoimmunerkrankung. Und bei dieser Autoimmunerkrankung wird der Körper ja fremd dem Selbst oder dem Ich des Menschen. Also das eigene Abwehrsystem des Körpers greift bestimmte Körperteile an. Und das sind natürlich noch andere weitere Bereiche, die da nötig sind. Und natürlich auch die HIV-Infektion oder die Diagnose einer Krebserkrankung können sehr treffend sein für die Betroffenen, dass sie in eine Traumareaktion hineinkommen, wie auch die Intervention, zum Teil die medizinischen, hier ist jetzt das Beispiel der Knochenmarktransplantation, oder das Durchmachen von Herzinfarkten, Unfällen. Und besonders, das ist noch ein spezielles Beispiel, erlebt man das bei Menschen, die Hausbrände erleben. Ja, jetzt will ich doch noch zu dieser traumatischen Stressreaktion kommen, dass man sieht, was eigentlich die akute Reaktion im Physiologischen bei Menschen bedeutet. Und ich habe das so aufgeteilt, dass es sozusagen erstmal einen Ablauf gibt von einem Schreckmoment. Im Englischen heißt das ein Freezing, also ein Einfrieren. Das ist ein bildhafter, erlebbarer Zustand. Also wenn man sich gar nicht mehr wehren kann in dieser Situation, eine Ohnmacht hineinkommt, wo das Blut sich ganz zurückzieht ins Innere des Körpers, um die wichtigen Lebensorgane zu schützen. Dann muss es eine Reaktion geben, um da herauszukommen. Und das kann sein entweder ein Hass, ein Ärger oder eine Scham, die dann eine physiologische Reaktion erzeugt, dass wieder das Blut in die Glieder zurückkommt und dass man eben überhaupt reagieren kann auf diese Situation. Und was eben bewusstseinsmäßig oder seelisch dabei entsteht, ist auf der einen Seite das, was man Dissoziation nennt, also diese Verwirrung. Man realisiert nicht mehr, was eigentlich geschehen ist gerade und findet keinen Zusammenhang. Und auf der anderen Seite dann die Reaktion von der Scham, die in Panik hineingeht oder auch zu Schuldgedanken kommt oder sich selbst beschuldigen, beziehungsweise häufig, dass die Umgebung auch dann noch beschuldigt. Und unten steht dann, was eben längerfristig dann zu Erkrankungen führen kann aus diesen einzelnen Phasen. Also eine dissoziative Störung ist das, wenn dieser Dauerzustand eben immer wiederkehrt, der Dissoziation, das Freezing, des Schrecks. Das, was auch bei einer Agoraphobie der Fall ist, also wenn die Menschen sich nicht mehr nach draußen trauen. Und beim Hass und Ärger, das findet man ja besonders bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dass dann auch die Neigung zu Gewalt auftritt. Und über diese Scham-Schuld-Dynamik, dass es dann zu Angst- und Depressionserkrankungen oder Zwangsstörungen mit Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen kommen kann. Jetzt als nächstes noch, was sind die Symptome, wenn dieser Zustand eben anhaltend bleibt, die posttraumatische Stressreaktion oder dieser posttraumatische Stressdisorder, also die anhaltende Belastungsstörung. Dort ist charakteristisch, dass es ein wiederholtes Erleben. Die nächste, bitte, die nächste. Eins zurück. Ja, nein. No, noch weit, ja, eins weiter. Ja, genau. Danke. Ein wiederholtes Wiedererleben des Traumas im Gedächtnis, das, man nennt das auch Flashbacks oder das kann auch in Träumen als Albträume auftreten, wo man eben wie in das ganze Erleben vom Seelischen oder auch Körperlichen wieder hinein gepresst wird von Situationen, die man nicht gerne wieder überleben, die nicht gerne erleben möchte. Dann, ja, das ist eine persönliche Frage, das will ich vielleicht schauen, ob ich das noch zum Schluss machen kann. Dann das dauernde Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit, Freudlosigkeit, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, also alles, was man mehr so einem depressiven Zustand zuordnen kann. Und das, was dann eben das Leben einschränkt, sind die Aktivitäten, die vermieden werden, in Situationen zu kommen, welche den Erinnerungen an das Trauma wachrufen können. Und das macht eben das Leben ja, weniger interessant. Und ja, der Mensch zieht sich immer mehr zurück in diesem Zustand, sodass eben auch keine positiven Erlebnisse auftreten können. Und dann gibt es ein Stress, dauerndes Stresszustand, der mit anhaltender Überregbarkeit, gesteigerter Aufmerksamkeit, es gibt da den Begriff des Hyperarousal, also dass man immer zu viel von der Umgebung wahrnimmt, erlebt. Aber das können dann auch Konzentrationsstörungen sein, die dadurch ausgelöst wird. Also das ist das, was eben häufig auch verbunden sein kann, eben mit einer Hochsensibilität oder Hochsensitivität, diese dauernde Stresssituation. Und speziell noch tritt dort auf eine Schreckhaftigkeit, und der Nachtschlaf ist häufig auch gestört. Und zum Schluss eben das, was ich genannt habe, diese Fremdheitsempfindung der Wahrnehmungen der Welt oder des eigenen Körpers. Ja, zum Abschluss möchte ich doch noch darauf hinweisen, was gibt es, ohne jetzt genauer ins Therapeutische hineinzugehen, was gibt es für Strategien, um mit dem Trauma umzugehen. Also ganz allgemein ist sehr unterstützend, wenn man zu positiven Emotionen kommt. Und auch für das kann man selber sorgen, indem man sich bewusst macht, was hat man für positive Alltagserlebnisse gehabt. Und wichtig eben, wie ich schon erwähnt habe, die soziale Unterstützung und dass man auch schon im Sinn von Viktor Frankl dazu kommt, Sinn aus dem Erlebten zu schöpfen. Und für diese Stabilisierung, die das Wesentliche ist, aus diesem traumatischen Zustand herauszukommen, das ist in der Definition nach Janet, wo das eigentlich am Ende vom 18. Jahrhundert schon gegeben hat, also zur Zeit von Sigmund Freud, die erste Phase der Traumabehandlung, was dann, wenn es nötig ist, erst die Basis gibt für eine Konfrontation mit dem traumatischen Erleben und dann eine Integration oder bei Louis Redmann wird das sehr stark im Zusammenhang gebracht, auch mit dem Trauern, mit diesem aktiven Trauern, dass man das traumatische Erleben und die Erkrankung dann in sein Leben wieder integrieren kann. Ja, soweit möchte ich erzählen und jetzt bin ich gespannt, was für Fragen noch anstehen, dass ich noch vielleicht kurz etwas darauf antworten kann.
Ja, vielen Dank, Harald, für diesen wunderbaren Weg, den du mit uns gegangen bist, mit der Ruhe, die du dadurch durchgegangen bist und auch mit der inneren Betroffenheit, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Es kamen einige Fragen im Chat rein. Vielleicht können wir jetzt nicht alle beantworten. Ich versuche mal, vielleicht die inhaltlich noch mehr Worte von dir brauchen könnten. Da wurde zum Beispiel gefragt, ob du erläutern könntest, wie Kinder das Psychotrauma von ihren Eltern oder Betreuern aufgreifen. Also wie funktioniert das, dass das übernommen wird? Ja? Wenn die Eltern über ihr Trauma sprechen oder ist das auf anderen Wegen?
Ja, es gibt verschiedene Wege, wie das weitergegeben werden kann. Das kann bewusst sein, indem die Kinder das erfahren und eben gar nicht einordnen können, was da den Eltern passiert ist, weil sie das gar nicht aus ihrer Erlebniswelt kennen. Aber es gibt auch eine unbewusste Art, wie das weitergegeben wird. Und das wird stark verbunden mit dieser Idee von der Sorge. Also, dass die Kinder leben, dass die Eltern in einer sorgevollen Stimmung leben, wo sie eigentlich gar nicht verstehen, warum diese Sorge besteht. Und diese Sorgen, die können eben auch sehr real sein, von ja, existenziellen Sorgen. Aber die Kinder können das ja nicht einordnen, in welcher existenziellen Situation sie stecken. Sie erleben ja einfach das, was da ist, als ihre Realität. Aber diese Sorgenvolle, das kann sich in den Leib der Kinder übertragen und dann das ganze Leben auch weiter wirken, auch wenn es gar keine äußeren Anlässe dafür gibt. Und kann dann eben auch die sogenannten funktionellen Störungen, wie sie bei der vegetativen Dystonie beschrieben werden, auslösen.
Danke, Harald. Gabriele fragt, ob es einen Unterschied gibt. Du hast zwei Worte gebraucht, Entfremdung, ich glaube Derealisation hast du gesagt, und Dissoziation. Kannst du diesen Unterschied noch mal deutlicher machen?
Ja, der Dissoziationszustand ist mit diesem akuten Schocksituation verbunden, dass man mitten in diesem traumatischen Zusammenhang im Erleben drin steht und gar nicht versteht und das auch gar nicht denken kann, was jetzt passiert ist oder wie man aus der Situation herauskommt. Und das andere, das ist etwas, wo in Stresssituationen wieder auftreten kann, diese Entfremdung, dass man merkt, oh, es verschwimmt mir alles oder ich sehe Sternchen im Auge, das sind verschiedene Erfahrungen. Es wird eben ganz verschieden auch erlebt, diese Wahrnehmungsverschiebungen. Das kann auch bis ins Körperliche hineingehen, dass man die Organe entweder wie die Glieder wie dumpf erlebt oder dass sie sich sogar im Erleben in der Größe verändern können, verkleinern oder vergrößern können. Leider sind die psychiatrischen Begriffe sehr problematisch, also besonders in Bezug auf das, dieses veränderte Körperleben, nennt man das Depersonalisation, also wie wenn man eine Person verlieren würde. Das heißt, in dieser Beschreibung wird die Person einfach mit dem Körper verbunden und das ist vom Geistigen her betrachtet ja überhaupt ziemlich falsch. Also von dem her ist es eigentlich besser, das so zu umschreiben in diesen Begriff von dem Fremdheitserleben. Und die Menschen verstehen das auch, die das erlebt haben. Und wenn ich Patienten habe, die ich frage, ob sie solche Fremdheitserlebnisse kennen, dann kann ich aus den Antworten auch erkennen, ob das jetzt etwas ist, was sie in diesem Sinne erlebt haben oder was sie im übertragenen Sinne so verstehen, als Fremdheitserleben. Ja. Also Depersonalisation heißt dieses Fremderleben des Körpers, dass man die Glieder, Körperglieder anders wahrnimmt oder sich im Raum fremd erlebt. Also eben das ist schwierig, wenn man dieses Erleben nicht gehabt hat, da wirklich einen Begriff dafür zu finden. Es wird so beschrieben, das ist ein Erleben, als ob das so wäre. Also man weiß natürlich, dass sich der Körper nicht verändert hat, aber er wirkt auch so. Ja. Ja. Und dieses kommt natürlich in den verschiedensten Stresssituationen vor, auch bei verschiedenen Krankheiten. Das ist etwas Unspezifisches und in der Psychiatrie wird es als eigene Erscheinungsform auch präsentiert und dargestellt, nicht nur im Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung.
Danke, Harald. Die Babs fragt, inwieweit ist der Begriff von Rudolf Steiner Hysterie und Neurasthenie bei Trauma anzuwenden?
Ja, das ist etwas, was man durchaus damit verbinden kann. Die Hysterie, das sind Dinge, die mehr zusammenhängend mit dem Erleben der Kräfte des unteren Menschen, also als seelisches, das Schamerlebnis zum Beispiel. Und die Neurasthenie ist mehr diese Erschöpfung vom Kopf her, dass diese Abbaukräfte, die eigentlich im Kopf immer da sein müssen, um überhaupt zu einem klaren Denken zu kommen, dass die weiter auf den Körper übertragen werden. Ja. Jetzt habe ich gerade noch die Frage noch mal gesehen, dass gemeint war, was der Unterschied ist zwischen Derealisation und Depersonalisation. Also man kann das allgemein fassen, die Derealisation bezieht sich auf das Erleben der Welt außer mir und die Depersonalisation bezieht sich auf das Erleben von mir selbst, also von meinem Leib oder allenfalls vom inneren Seelischen. Das ist so die Unterscheidung dieser beiden Phänomene. Und im amerikanischen Diagnosesystem ist erwähnt, dass man bei allen Traumastörungen bestimmen soll, ob die Menschen diese Phänomene haben oder nicht. Also es gehört auch eng zur Traumadiagnose dazu.
Danke. Donovan fragt, muss ein Trauma ein spezifisches Ereignis sein oder kann es auch eine Verschmelzung kleinerer, fast weniger bedeutsamer Ereignisse sein, die ein Trauma bewirken?
Ja, eben das ist auch ein Unterschied dieser posttraumatischen Störung, wie sie aktuell noch beschrieben wird im ICD-10 der WHO, also der International Classification of Diseases, dass dort gefordert wird, es gibt ein ganz bestimmtes Ereignis, was bei jedem Menschen eigentlich zu einer traumatischen Reaktion führen würde. Und die Reaktion muss dann auch innerhalb eines halben Jahres eintreten, also die Erkrankungsentwicklung. Und gerade bei diesen komplexen oder Entwicklungstraumata ist das eben so, dass sehr viele einzelne Erlebnisse, also zum Beispiel Demütigungen, die man auch nur verbal bekommen hat, immer wiederholt und wiederholt, dass die schlussendlich dann auch später einmal durch einen anderen Anlass oder wenn man in einer wichtigen Beziehung wieder dies begegnet, dazu führen können, dass dann eine deutliche Traumaerkrankung auftritt.
Vielen Dank, Harald. Ich würde sagen, wir schließen hier die Fragerunde ab, denn es ist klar, dass jetzt eine Frage die nächste natürlich noch
dazu gibt. Und kommen ja auch noch darauf zurück, dass wir noch viele verschiedene Sachen antworten und präsentieren. Und jetzt die nächsten Termine sind ja auch besonders Kindern oder Jugendlichen gewidmet. Da werden sicher diese Fragen auch nochmal aufgenommen werden, die jetzt vielleicht gestellt werden, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Ja. Bitte vielleicht um etwas Geduld.
Ja, und die Einladung besteht ja, Fragen in den Chat zu schreiben. Vielleicht werden das so viele, dass man die nicht alle beantworten kann. Aber wir können sie dann in die Vorbereitung oder Harald von seinem nächsten Vortrag mit reinnehmen und sie dann dort mit einfließen und mit beantworten.